Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen beim Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung, ehemals Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und heute spreche ich mit den Gästen Professor Dr. Wolfgang Schulz und Amelie Held über die Ergebnisse der Europäischen Medienkonferenz, die unser Institut wissenschaftlich begleitet hat. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo, hallo. Grüß dich.
Ich stelle euch kurz vor, bevor wir ins Thema einsteigen. Wolfgang Schulz ist einer der beiden Direktoren unseres Instituts. Er ist Professor für Medienrecht und öffentliches Recht an der Uni Hamburg und außerdem Direktor des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin. Amelie Held ist ebenfalls Juristin. Sie forscht seit 2017 bei unserem Institut zum Thema Plattformregulierung, insbesondere im Zusammenhang mit Meinungsfreiheit im Internet. Wir sind, man hört es vielleicht schon ein bisschen, heute auch übers Internet miteinander verbunden und sitzen nicht im selben Raum. Das ist natürlich der Pandemie geschuldet. Also möge man uns etwaige Verbindungsstörungen nachsehen. Über die Ergebnisse der EU-Medienkonferenz wollen wir heute sprechen. Das war eine Konferenzserie, die im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stattgefunden hat. Und in dieser Konferenzserie wurden Überlegungen angestellt, wie der europäischen Medienlandschaft ein für alle Mitgliedstaaten einheitlicher Rahmen, gesetzlicher Rahmen gegeben werden kann. Derzeit ist es nämlich so, dass Mediengesetze sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden und das sorgt mitunter für viel Verwirrung und ist nicht unbedingt ideal. Ein kleiner Hinweis noch vorweg. Wir haben zu Beginn dieser Konferenzserie schon einmal über das Thema gesprochen. Damals waren Stefan Dreyer und Theresa Seib zu Gast. Da ging es um so eine erste Bestandsaufnahme der europäischen Mediengesetzgebung. Was ist der Status quo? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und wer da noch mal reinhören möchte, diese Episode ist in den Shownotes verlinkt. Am 29. Oktober hat es eine Abschlussveranstaltung dieser Konferenzserie gegeben, die unser Institut wissenschaftlich begleitet hat. Könntet ihr vielleicht zu Beginn einmal kurz darlegen, was es genau damit auf sich hat? Wolfgang, vielleicht kannst du das erklären. Was bedeutet es überhaupt, so eine Medienkonferenz wissenschaftlich zu begleiten?
Ja, gern. Also ich fange vielleicht mal damit an, was so eine Ratspräsidentschaft überhaupt macht und welche Funktionen dann so eine Begleitung haben kann. Die meisten werden wissen, denke ich, dass in dem komplizierten Gefüge der Europäischen Union die Mitgliedstaaten eine besondere Rolle spielen und die Koordination der Aktivitäten der Mitgliedstaaten im Rat, die wandert immer alle Halbjahr von einem Mitgliedstaat zum anderen. Und Deutschland hatte jetzt die Chance, da Marken zu setzen in dem zweiten Halbjahr dieses Jahres. Und in den großen Politikfeldern, und dazu gehört auch Medien, gibt es dann meistens besondere Aktivitäten. Da gibt es eigene Schlussfolgerungen, die gezogen werden, politischer Art. Und auch eine große Konferenz, auf der häufig richtig Weichen gestellt werden. Also die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie ist vorbereitet worden auf einer Konferenz vor einigen Jahren, einer Ratspräsidentschaftskonferenz. Und die deutsche Bundesregierung, also in diesem Fall zuständig die Kulturstaatsministerin, die ja auch für Medien zuständig ist, hatten die Idee, das wissenschaftlich begleiten zu lassen. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit für ein Forschungsinstitut wie unseres, Studien zu erstellen, die einfließen in die Arbeit der Ratsarbeitsgruppen und möglicherweise auch in die Ratsschlussfolgerungen und die Möglichkeit haben, an denen auch teilzunehmen und wissenschaftliche Impulse zu setzen. Also das ist so im Groben, wie die Sache abläuft. Und die Bundesregierung hat sich, denke ich, davon versprochen, dass man auch das Ganze wissenschaftlich fundieren kann, aber auch eine etwas mittelfristige Perspektive dadurch reinbekommt, weil die Politik ja typischerweise sehr darauf schaut, was ist als nächstes zu tun.
Und es war ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sich den Schwerpunkt Medienpolitik auch gesetzt hat. Warum war das so? Warum ist Medienpolitik gerade so wichtig?
Also das ist sicher wichtig, aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass das nun der herausragende Punkt war. Der herausragende Punkt war schon, nachdem jedenfalls, was die Bundesregierung betont hat, Corona und was das in allen Feldern der Gesellschaft und damit auch in allen Politikfeldern bedeutet. Aber Medien war diesmal und ist auch traditionell ein Schwerpunkt dieser Ratspräsidentschaften, weil die Krise zeigt, dass in vielfacher Hinsicht die Medien bedeutsam sind für die Information der Bevölkerung in Krisenzeiten jetzt wieder. Insofern ist es, finde ich, nachvollziehbar, dass man da auch einen Schwerpunkt setzt.
Es gab während der Konferenz mehrere sogenannte Focus-Sessions zu den verschiedensten Themen. Das waren so kleine Workshops, die alle digital oder die meisten, glaube ich, digital stattgefunden haben. Wer war denn an diesen Focus-Sessions beteiligt? Was wurde dort diskutiert? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie sowas abgelaufen ist?
Ja, gerne. Genau, also wie Wolfgang gerade schon gesagt hat, sollte es ja ursprünglich eine zweitägige Konferenz geben im Juli. Und wegen der Pandemie wurde das in mehrere Focus-Sessions aufgeteilt, die eben digital stattgefunden haben. Und wurden ausgerichtet von den unterschiedlichen Akteuren, die eigentlich an der Medienpolitik beteiligt sind. Und unter anderem wir wir haben das sozusagen eingeleitet mit einer ersten Fokus-Session. Und dann haben die Bundesländer eben eine ausgerichtet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäisches Medienrecht. Dann auch die Europäische Gruppe der Medienregulierer, die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle und sozusagen für die Medien oder für den Öffentlich-Rechtlichen auch die Deutsche Welle. Und da ging es um eigentlich alle aktuellen Themen, die eben in dieser Ratspräsidentschaft besprochen wurden und bearbeitet werden sollten. Und es wurden jeweils Experten, Expertinnen zu dem Thema interviewt und es gab Panels und es war so ein echt, die ganze Bandbreite der aktuellen Themen wurde abgedeckt.
Hast du ein Beispiel, dass du uns so ein bisschen erzählen könntest, wie so eine einzelne Fokus-Session abgelaufen ist?
Es gab die fünfte Session war eben von der Deutschen Welle ausgerichtet. Da ging es um die Frage, wie KI zur Sicherung von Qualitätsjournalismus beitragen kann, was eine sehr interessante Fragestellung ist, weil Journalismus eben in diesem, sehr stark von diesem Wandel durch Digitalisierung auch betroffen ist. Man redet ja auch seit Jahren darüber, dass das Geschäftsmodell eben nicht mehr so funktioniert, wie es noch vor 20 Jahren funktioniert hat. Und jetzt eben hinzu kommt die Frage, wie künstliche Intelligenz Journalismus beeinflussen kann oder vielleicht auch unterstützen kann und in dem Sinne beitragen kann. Und da war es so, dass unterschiedliche Expertinnen zugeschaltet waren aus der Wissenschaft, aus der Praxis ihre Perspektive darauf gegeben haben, eben auch nochmal klargestellt haben, was für Herausforderungen es da gibt. Und zwar nicht nur inhaltlicher Art, sondern auch bei der Entwicklung solcher Systeme, die möglicherweise den Journalismus unterstützen könnten. Und es war sehr interessant eben von von den Herausforderungen, vor denen man steht und eben auch auf so relativ praktische Aspekte dieser Frage einzugehen. Und dann wurde, nachdem jeder irgendwie seine Ideen dazu vorgestellt hat, gab es eine Diskussion und das war wirklich sehr spannend.
Was kam denn dann am Ende bei diesen Focus-Sessions raus? Was sind die konkreten Ergebnisse?
Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil am Ende, weil man die Ergebnisse einfach nicht in einer Stichpunktliste zusammenfassen kann, die jetzt die Politik irgendwie systematisch abarbeiten kann, sondern die Medienpolitik ist da auch wie in anderen Feldern eben ein politisches Feld und da gibt es dann viele Diskussionen und viele Perspektiven. Und eigentlich ist da vor allem der Austausch über dieses Feld der Medienregulierung
in Europa wichtig. Und das ist eben ein langwieriger Prozess. Und das hat man jetzt auch in dieser Medienkonferenz gesehen. Ich glaube, aus unserer Fokus-Session kann man irgendwie mitnehmen, dass, ja, dass es schon Einigkeit über den Punkt gibt, dass es mehr systematisches Impact Assessment geben muss in der EU, dass man bei der Gesetzgebung eben nicht mehr einfach, also diese Dichotomie hat zwischen traditionellen Medien und neuen Medienformen oder Informationsintermediären, sondern dass diese Unterscheidung einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dass es eines systematischen Austausch über Lernprozesse innerhalb der Mitgliedstaaten bedarf und dass die EU-Kommission da eine wichtige und zentrale Rolle spielen kann. Und ja, dass es bei Medienvielfalt und Medienfreiheit eben auch um den Schutz von Rechtsstaatlichkeit geht. Und wenn der nicht vorhanden ist, dann kann das eigentlich auch kaum mit der Vielfalt und der Medienfreiheit funktionieren. Ich glaube, das sind so, wie gesagt, beispielhafte Ergebnisse aus unserer Fokus-Session. Im Zentrum standen aber echt vor allem die Gespräche und der Austausch zwischen den Institutionen und den Ländern natürlich.
Und inwiefern fließen die Ergebnisse, die diese Focus-Sessions hervorgebracht haben, in die europäische Medienpolitik ein, Wolfgang?
Also die auf unterschiedlichen Ebenen hoffen wir jedenfalls, dass also erstmal muss man kurz sagen, was gibt es überhaupt für Herausforderungen, wenn man Medienpolitik auf europäischer Ebene machen will. Da sehe ich mindestens drei Dimensionen. Das eine ist, Medienpolitik hat es mit so einem Mehr-Ebenen-System zu tun. Die europäische Ebene hat eigentlich keine Kompetenz, im Kernbereich von Medien Regeln zu setzen, die das alles harmonisieren. Die können koordinierende Funktionen haben. Da sind die Mitgliedstaaten für zuständig. In Deutschland ist es sogar noch komplizierter, weil das überwiegend in die Kompetenz der Bundesländer fällt. Das heißt also, wir haben die Regeln der Länder, wir haben auf der Bundesebene möglicherweise Regeln, die das beeinflussen und dann noch welche auf der EU-Ebene. Denn das ist auch mit ein Ergebnis unserer begleitenden Studien, dass man sieht, es gibt immer mehr Einfluss anderer Rechtsgebiete. Also nehmen wir den Datenschutz beispielsweise. Da hat man gesehen, die berühmte Datenschutzgrundverordnung hat extreme Auswirkungen auf die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Und zum Teil war nicht mal klar, ob das nicht das gesamte Bildnisrecht verdrängt in Deutschland, also die Rechtsgrundlagen, auf denen Bildjournalistinnen und Journalisten arbeiten. Da kann man sehen, dass dieser Einfluss zunimmt. Und dann gibt es eben faktischen Wandel. Wir haben neue Kommunikationsstrukturen, die Plattformen, Facebook als prominentes Beispiel, aber andere eben auch, kommen mit dazu. Und die haben nicht wie die Medien so eine klassische Funktionsbeschreibung, sondern da finden ganz unterschiedliche Dinge gleichzeitig statt. Mediales und Nicht-Mediales, Privates, Öffentliches wird verhandelt dort. Vor dem Hintergrund glauben wir und glaubt auch die Bundesregierung, dass es sinnvoll ist, da auch einen wissenschaftlichen Blick drauf zu wenden. Und das haben wir in diesem Bereich versucht, indem wir eben die Lage analysiert haben, welche Veränderungen hat es in diesen Kommunikationsstrukturen gegeben und indem wir versucht haben, wissenschaftlich gesicherte Informationen über diesen Wandel zur Verfügung zu stellen.
Wir sind ja gerade in einer Phase in der Corona-Pandemie, wo wir irgendwie alle gerade ziemlich intensiv mitbekommen, wie herausfordernd es ist, die Kooperation zwischen der Wissenschaft und der Politik. Was war denn jetzt bei medienpolitischer, wissenschaftlicher Beratung die besondere Herausforderung?
Also ich würde sagen, dass zum einen mal das, was bei anderen Politikfeldern, glaube ich, genauso ist. Man hält sich ja den eigenen Beobachtungsbereich immer für so besonders. In Grundsätzen wird das auch so sein, aber in bestimmten Dingen ist es auch gleich. Die Zeithorizonte sind sehr unterschiedlich. Politik verändert sich in sehr kleinen Schritten. Zum Beispiel war es in dieser Ratspräsidentschaft ein Thema, wie nennt sich eigentlich die Arbeitsgruppe der Länder, also der Staaten, der Mitgliedstaaten, die hier agieren. Audiovisuelle Medien war der die Headline, unter der die bisher gearbeitet haben, kann man das auch verschieben hin zu Medien und audiovisuelle Kultur beispielsweise. Das ist schon ein großer Schritt für die Beschreibung des Politikfeldes. Aber wir haben möglicherweise noch einen anderen Zeithorizont dabei. Das ist, glaube ich, ein Thema, das ganz typisch auch den Transfer von Wissenschaft zu Politik oder die Kooperation in diesem Bereich prägt. Und man muss natürlich auch sagen, in der Politik geht es um Powerplay. Und es gibt wahrscheinlich kein generelles Interesse aller Akteure daran, dass die Regulierung kohärent und auch faktenbasierend ist, sondern es geht um unterschiedliche Positionen. Und da kann wissenschaftlicher Rat mal nützlich sein und da kann es der eigenen Position auch eher entgegenstehen. Das sieht man in unserem Feld so, wie es wahrscheinlich in anderen Dingen auch der Fall ist. Und für uns bedeutet das auch, dass ist möglicherweise nicht so klar, dass wir auch, um anschlussfähig zu sein, dass die Leute uns auch verstehen, wenn wir einen Vorschlag machen, dass wir diese Politikfelder, die Entwicklungen dort auch eng beobachten müssen und wissen, was hat die EU da gerade vor, welche Gesetze sind in der Pipeline, welche Vorschläge haben gerade irgendwelche Akteure und Lobbygruppen gemacht. Nur wenn wir das mit im Blick behalten, können wir unsere Ergebnisse dort einordnen und dann auch Leuten klar machen, warum das jetzt ein wichtiges Stück Information ist für den aktuellen medienpolitischen Dialog auf europäischer Ebene.
Wie funktioniert denn jetzt eigentlich die Kommunikation zwischen unserem Institut zum Beispiel oder euch als Forschern und dann wirklich Politikern? Wie funktioniert das denn ganz konkret? Also rufst du da einfach an und sagst, hey, hier, das ist jetzt mein Vorschlag, oder gibt es da einen konkreten Rahmen für solche Art von Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik?
Also es gibt, würde ich sagen, ganz unterschiedliche Formen dieser Art. Ich meine, eine ganz geordnete ist die Form, die wir hier ja auch gewählt haben, dass wir Studien gemacht haben und diese Studien dann von Leuten hoffentlich gelesen werden, die in diesem Bereich Entscheidungen treffen. Also hier haben wir drei Studien mit in unserem Portfolio, von denen wir hoffen, dass da Impulse ausgehen können. Dann haben wir bei den Veranstaltungen Input gegeben und da waren Leute aus allen möglichen Stakeholdergruppen, Politikerinnen und Politiker, Leute von Unternehmen, andere aus der Wissenschaft waren da vertreten. Das ist natürlich auch eine Form. Und es gibt auch informelle, also dass irgendjemand dann anruft und sagt, wir haben da ein Problem, wie ist denn da eigentlich die Faktenlage? Mhm. Oder habt ihr irgendeinen Vorschlag, wie man das kompatibilisieren kann? Also das, da gibt es eine große Bandbreite an solchen Aktivitäten.
Was sind denn aktuell generell die Vorhaben der EU hinsichtlich der Mediengesetzgebung, der Medienregulierung?
Vielleicht kann ich hier kurz was dazu sagen. Genau, also es gab ja immer mehr Aktivitäten auf Ebene der Mitgliedstaaten in den letzten Jahren. Ein Gesetz, was ja auch in diesem Podcast oft besprochen wurde oder genannt wurde, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, was sich ja gegen Hate Speech im Internet richten soll. Und jedenfalls gab es da immer mehr Aktivitäten. Also in Frankreich wurde ein Gesetz gegen Desinformation verabschiedet in Wahlkampagnenzeiten. Und da hat die EU jetzt auch die Notwendigkeit gesehen, auch aktiv zu werden und eben gemeinsame Regeln zu schaffen. Und der größte Baustein ist da der Digital Services Act. Das ist ein Vorhaben, was die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2001 aktualisieren soll. Und da ging es ursprünglich eben um die Erneuerung der Haftungsregeln für den digitalen Binnenmarkt. Aber der Anwendungsbereich wird jetzt eigentlich immer weiter, weil man eben merkt, dass es eben nicht nur ein Binnenmarkt ist und also nicht nur um wirtschaftliche Regeln handelt, sondern darüber hinausgeht. Und dann, das wird sozusagen ergänzt durch den EU Democracy Plan, dass es soll laut Kommission demokratische Partizipation innerhalb der EU gewährleisten. Und genau, der Weg ist da, dass eben also eine freie Meinungsbildung aller Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden soll, unabhängig von eben rechtswidrigen Eingriffen oder Manipulation von außen. Und angekündigt wurde auch ein EU Media Action Plan. Und damit soll unabhängiger Journalismus und vielfältige Berichterstattung unterstützt werden. Und da geht es halt vor allem um den Schutz von Qualitätsmedien. Und das sind aber drei Vorhaben, die jetzt viel diskutiert werden. Aber eigentlich werden wir erst am 2. Dezember erfahren, wie konkret sich die Kommission das vorstellt, genau, weil sie dann die Entwürfe vorstellen möchte. Das heißt, eigentlich warten jetzt alle auf diese drei Entwürfe Anfang Dezember.
Und konnte für diese drei Entwürfe die Medienkonferenz auch noch, konnte die beeinflusst werden durch die Medienkonferenz?
Also ja, es gibt Konsultationen und das hatte jetzt nicht direkt was mit der Medienkonferenz zu tun, aber ich würde jetzt von unserer Perspektive aus oder von meiner Perspektive aus sagen, dass natürlich viele der Akteure an den Prozessen beteiligt sind und hoffentlich auch eben die Diskussion innerhalb der, also in den letzten Monaten mitgenommen haben, sei es eben jetzt im Rahmen der Ratspräsidentschaft oder bei diesen Vorhaben generell. Also ich glaube schon, dass sich das gegenseitig beeinflusst, aber es gab jetzt zumindest bei den Fokus-Sessions keinen expliziten Slot für diese geplante Regulierung.
Also jedenfalls waren von der Europäischen Kommission durchaus Vertreterinnen und Vertreter da bei den Fokus-Sessions. Und wir hoffen mal, dass sie das auch wahrgenommen haben. Also konkrete Vorschläge, die wir in die Debatte gebracht haben, wie sowas wie eine Kommunikations- und Medienverträglichkeitsprüfung, dass man also bei jedem Akt der EU sich anguckt, welche Folgen hat das eigentlich für den Mediensektor, für Freiheit der Kommunikation. Das ist etwas, von dem wir uns jedenfalls erhoffen würden, dass die Kommission das auch bei diesen neuen Gesetzesvorhaben schon mit im Blick hat, insbesondere beim Digital Services Act.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Rolle des HBI bei der Medienkonferenz, was waren so die konkreten oder Punkte, die das HBI, unser Institut, da konkret eingebracht hat in die Konferenz und dann im Endeffekt vielleicht auch die Ergebnisse dahingehend beeinflusst hat?
Wir haben ein paar Impulse gesetzt, hoffe ich ebenfalls, aber man kann, das ist ja eine Frage von Impact und Impact-Messung in der Wissenschaft generell, man hat nicht unmittelbar eine Information darüber, was ist wie verstanden worden, was ist jetzt tatsächlich in Handlungen umgesetzt worden. Das können wir dann erst sehen, wenn tatsächlich jetzt neue Gesetzesvorschläge auf dem Tisch liegen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir eine ganze Menge Informationen über den Wandel der Kommunikationsstrukturen zur Verfügung gestellt haben. Also etwa die Beobachtung, dass Plattformen eben diese hybriden Wesen sind, die man nicht einfach so behandeln kann wie Medien oder in eine Kategorie stecken kann. Wir haben ein paar Konzepte entwickelt, wie man so eine immer komplexer werdende Ordnung kohärent halten kann. Also wie man versuchen kann zu erreichen, dass da möglichst wenig Brüche und Widersprüche drin sind. Dazu gehört eben diese Verträglichkeitsprüfung, von der ich eben gesprochen habe. Also da haben wir auch konkrete Instrumente genannt. Und wir haben an einigen Stellen auch nochmal die Bedeutung von Grund- und Menschenrechten mit einbezogen. Denn man muss ja leider sagen, wenn man auf die letzten Monate und Jahre guckt, dass auch in Europa, also auch im EU-Europa, es durchaus Kritik gegeben hat an bestimmten Mitgliedstaaten und ihren Politiken, was die Auswirkungen auf die Kommunikationsfreiheit angehen. Das können wir in Europa auch nicht als selbstverständlich voraussetzen. Das glaube ich auch wichtig, dass man darauf möglichst konkret hinweist, welche Strukturen sich aus den Kommunikationsfreiheiten ergeben.
Mhm. Willst du dazu auch noch was sagen, Amelie?
Ja, vielleicht nur noch den Hinweis, dass wir natürlich Vorschläge gemacht haben in der einen oder anderen Form. Und da ist auf jeden Fall dieser Medienverträglichkeitstest, glaube ich, der konkreteste oder der deutlichste. Aber wir haben natürlich auch in unserer Analyse der Fokus-Sessions und in den Gutachten, die wir erstellt haben für die Ratspräsidentschaft, auch bestimmte so klassische Forderungen auch mal hinterfragt und uns auch kritisch damit auseinandergesetzt, ob das denn so viel Sinn ergibt. Und da ist zum Beispiel die Forderung, Inhalte, Anbieter und Plattformen vielleicht gleichzusetzen. Das haben wir kritisch hinterfragt und uns eben gefragt, ob das so angebracht ist, eben diese Medientypen gleichzustellen oder auf jeden Fall medienrechtlich gleich zu behandeln. Und das heißt, dass man da eben nicht nur ansetzt bei konkrete Vorschläge machen und so, das sind die Ergebnisse, die wir sehen. Und jetzt, also nicht nur Handlungsempfehlungen, sondern manchmal vielleicht auch einfach nur die Empfehlung, bestimmte Punkte nochmal zu überdenken oder zu hinterfragen.
Mhm. Und könnt ihr vielleicht nochmal kurz erklären, was es mit dieser Medienverträglichkeitsprüfung auf sich hat, wie die konkret aussehen würde?
Ich habe ja vorhin mal dieses Beispiel gebracht, Datenschutzgrundverordnung und Auswirkungen auf Journalistinnen und Journalisten. Und unsere Idee ist, das hätte man früher sehen müssen, dass das diese Auswirkungen hat. Das hat man in der Schärfe nicht gesehen im Gesetzgebungsprozess der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn man dann konkrete Verfahren hätte, die nach bestimmten Kriterien sich anschauen, wenn das jetzt so in Kraft tritt, was bedeutet das für journalistische Arbeit, aber auch was bedeutet das für eine freie Kommunikation auf Plattformen oder anderswo, dann könnte man solche Dinge frühzeitig abfangen.
Inwiefern hat es Auswirkungen auf die journalistische Arbeit, die Datenschutzgrundverordnung?
Naja, Veröffentlichungen im Netz sind typischerweise eben auch ein Vorgang, der datenschutzrechtlich relevant ist, wenn es mit Personen zu tun hat. Das heißt also, wenn eine Bildberichterstattung beispielsweise, wenn man da in einer Online-Zeitung über irgendjemanden berichtet und da ein Bildnis veröffentlicht wird einer Person, da gibt es einen ausgeklügelten rechtlichen Rahmen in Deutschland, wenn die Person nicht zugestimmt hat, unter welchen Voraussetzungen kann eigentlich dann das trotzdem diese Abbildung erfolgen. Wie muss das öffentliche Interesse da begründet sein, damit das passiert? Und es ist immer noch nicht vollständig klar, wie bestimmte Normen der Datenschutzgrundverordnung sich dazu verhalten. Man könnte argumentieren und sagen, dieses ganze deutsche Recht, das sich da in Jahrzehnten aufgebaut hat, ist verdrängt durch die Datenschutzgrundverordnung. Und es gilt jetzt sozusagen nur noch die Grundsätze des Datenschutzes. Und das öffentliche Interesse daran, auch Berichterstattung zu haben, auch wenn die Person das nicht möchte, das fällt möglicherweise hinten runter. Und das klärt sich jetzt langsam in den Gerichten, geklärt ist. Aber es ist natürlich viel besser für eine kohärente Ordnung, weil man, wenn man ein Gesetz macht, eine solche Folgenabschätzung mit Hinblick auf die Folgen für Kommunikation und Kommunikationsfreiheit durchführt.
Mhm. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft endet ja mit Ende des Jahres. Was bedeutet das denn für die europäische Medienpolitik generell, oder was ist so euer Gefühl, wie wird es weitergehen? Vielleicht möchtest du anfangen, Wolfgang?
Also die Dinge, die wir jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft besprochen haben, da sind sehr dicke Bretter dabei. Es ist also jetzt nicht zu erwarten, dass da irgendeiner einfach sagt, ach, das ist ja prima, und das setzen wir jetzt in einem Schritt in irgendein Rechtsinstrument um. Ein Weg ist sicherlich, dass die nächsten Ratspräsidentschaften sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen. Es werden jetzt neuerdings typischerweise so 3er-Ratspräsidentschaften gebildet, das heißt also 3 Staaten, die hintereinander den Vorsitz haben, die arbeiten zusammen daran, und so hofft jetzt auch die Bundesregierung, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass die nächsten beiden Staaten, die die Präsidentschaft haben, die Ergebnisse weiterführen. Wir fänden das aus der Perspektive sehr hilfreich, weil diese Frage Konsistenz herstellen, also das Gebilde wird immer komplexer, andere Rechtsgebiete wirken darauf ein. Das setzt eine Vorstellung davon voraus, wie das alles geordnet werden soll, nach welchen Leitvorstellungen eigentlich man das Ganze ordnen kann. Und das wird man nicht in einer Ratspräsidentschaft machen können. Da nehmen die anderen hoffentlich den Impuls auf. Uns wird es auch selbst ein Anliegen sein, neben den vielen Dingen, die die Bundesregierung in diesem Feld macht, die Ergebnisse auch weiter zu verbreiten. Wir haben auch selber ein Empfehlungspapier geschrieben, das so ein bisschen die Schlussfolgerungen aus unseren Überlegungen zusammenfasst in Hinweise und Vorschläge. Und da überlegen wir sicher auch noch, mit wem wir das teilen, mit wem wir das besprechen, in der Kommission, in anderen Mitgliedstaaten, in anderen Forschungseinrichtungen in Europa, damit diese Ideen auch diskutiert werden und dann möglichst auch eine Wirkung entfalten.
Ich würde mich, Wolfgang, da anschließen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall im Hinblick oder angesichts unserer Idee, dass man eben Visionen einer kohärenten europäischen Informations- und Kommunikationsordnung entfaltet oder entwickelt. Das ist nichts, was jetzt am 31.12.2020 endet. Und ich glaube, dass jetzt auch in den Gesprächen und den Fokus-Sessions, die stattgefunden haben, viele Sachen auch besprochen wurden, die eben auch angesichts der Pandemie durchaus im nächsten Jahr, also in den nächsten zwei Ratspräsidentschaften weiter diskutiert werden sollten. Und deswegen glaube ich, wär's super, wenn wir da weiter irgendwie daran beteiligt sind oder zumindest beobachten können, dass die Ideen, die Diskussion weitergeführt werden und die Ideen sich weiterentwickeln.
Mhm. Und jetzt noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Wenn wir jetzt, sagen wir, 10 Jahre in die Zukunft blicken, was wird sich da eurer Meinung nach geändert haben in der europäischen Medienpolitik?
Puh, das ist, ja. Also die erste spannende Frage ist, wird es denn noch eine europäische Medienpolitik geben oder überhaupt eine Medienpolitik oder ist das nicht aufgegangen in einer größeren Überlegung? Mhm. Das ist wirklich schwer zu sagen, weil Politiken hängen ja immer auch so von den Realitätsfeldern ab und auch von sowas wie Branchen. Also gibt es sowas wie eine Medienbranche in der Art und Weise noch, davon wird das, glaube ich, abhängen. Meine Vermutung ist, dass sich das eher ablösen wird von so einzelnen Dingen wie audiovisuelle Medien oder Printmedien oder irgendetwas anderes. Und hingehen wird zu einer Regulierung, die mehr ausgeht von bestimmten Zielen, die man erreichen will und Risiken für diese Ziele. Also beispielsweise, wir wollen Demokratie erhalten und um das zu tun in Europa, braucht man in ganz unterschiedlichen Feldern für Medien, für Plattformen, für Drittstaaten und alle braucht man bestimmte Instrumente, um das sicherzustellen. Meine Vermutung ist, dass die Regulierung sich so ein bisschen umstellen wird von so einer Branchen- und Einzeldienste-Perspektive hin zu einer, die mehr auf diese Ziele, was wollen wir eigentlich erreichen, geht.
Siehst du das ähnlich, Amelie?
Ja, also ich finde es eine sehr, sehr schwierige Frage. Würde mich da auf jeden Fall Wolfgang anschließen und habe nur gerade noch mal an die aktuellen Vorschläge oder die Regulierungsideen der EU-Kommission gedacht und glaube, man könnte, also da wären die drei Stichworte ja irgendwie Digital Services, also Services, Democracy und Media und dass man eben sehr vielleicht in der Zukunft einfach stärker unterscheidet zwischen Media und Services, aber unabhängig davon, ob sie jetzt, also einfach diese Unterscheidung zwischen Journalismus und Nicht-Journalismus, aber nicht so sehr, ob es jetzt Print, Audio oder Video ist. Und bei dem Democracy-Plan sehe ich schon einfach, dass diese Idee einer freien Meinungsbildung als ganz besonders wichtiges Schutzgut innerhalb der Europäischen Union geschützt werden soll oder gewährleistet werden soll und dass da vielleicht sich das mehr konkretisieren wird und nicht nur als Wert sehr abstrakt in den Verträgen steht, sondern genau einfach auf Gesetzesebene oder auf Regulierungsebene konkretisiert wird. Mhm.
Dann herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier einen Einblick zu geben. Wer noch mehr über unser Institut und unsere Arbeit wissen möchte, der kann gerne mal unsere Website besuchen, leibniz-hbi.de. Wer auch Anregungen oder Fragen zum Podcast hat, der schreibt uns unter podcast@leibniz-hbi.de. Man kann uns auch auf Twitter folgen unter dem Handle @bredo-institut. Dann war es das jetzt von dieser Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!
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 Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.